Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rehab and Resites Podcasts. Für mich eine ganz neue Herausforderung, da ich heute zum ersten Mal das Intro einspreche, weil der liebe Jochen heute mal nicht dabei ist. Der genießt seinen wohlverdienten Urlaub mit seiner Family in Italien. Grüße gehen raus an dich, Jochen. Genießt den Urlaub, erholt euch gut und macht das Beste draus. Ich bleibe aber trotzdem heute nicht allein, denn ich habe mir halt tatkräftige Unterstützung einer Expertin an die Seite geholt, denn ich möchte heute über ein mir sehr wichtiges Thema sprechen. Ich glaube, für sie ist es genauso wichtig, aber für mich sehr wichtiges Thema sprechen. Und zwar geht es um Angst und Glaubenssätze, welche die Heilung in der Reha gegebenenfalls blockieren können oder zumindest erschweren können. Ich selber war vor Jahren davon betroffen. Ich weiß, wie sich's anfühlt, wenn man in so einer Angstspirale hängt. Und wie einen das tatsächlich hemmt im Sinne des Fortschritts, den man erzielen möchte. Wir möchten euch so ein bisschen an die Hand geben, was man tun kann, wie man es überhaupt, wie einem überhaupt auffällt, dass man in so einer Spirale drin hängt, wie man solche Blockaden eben lösen kann und da wieder in die Eigenverantwortung kommt. Genau, starten wir auch direkt mal rein. Ich möchte euch die liebe Anne Benke vorstellen, Personal Trainerin und Happiness Coach aus Reutlingen. Sie ist spezialisiert auf mentale Stärke, Glaubenssatzarbeit und ja, man kann schon sagen, so körperlich-mentales Wohlbefinden. Hallo Anne.
Hallo. Ja, du hast eigentlich schon gut auf den Punkt gebracht, was ich mache. Man kann sagen, dass die Transformation, die mentale Transformation bei mir unter dem Motto stattfindet, werde zum Glücksmagnet. Und ja, meine Coaches kommen zu mir, wenn sie quasi ihren Rucksack, den man so durchs Leben mitträgt, etwas leichter machen wollen. Und an der Stelle will ich auch mal Danke sagen für die Einladung. Richtig lieb von euch, Andrea, Jochen, Dankeschön. Und natürlich, ich habe jahrelang Handball gespielt, ist auch für mich das Thema Schmerzen natürlich auch präsent gewesen im Leben. Hatte selber ein Jahr lang Knieschmerzen, habe mich selber bei dem Gedanken ertappt, das wird nie wieder was, ich muss damit jetzt leben. Wusste dann aber auch, ist völlig, völliger Quatsch.
Ja, ich glaube, da erkennen sich sehr, sehr viele Leute wieder, die da irgendwo mal eine Verletzung hatten, auch viele Sportler eben, und da so Thematiken mit sich rumschleppen, die eigentlich unnütz sind und die man halt auch beheben kann, wo man sich nicht dauerhaft befinden muss in dieser Situation.
Ja,
Genau.
absolut.
Ich erlebe das super häufig, dass Leute zu mir kommen, die sagen, ich darf das nie wieder, ich werde nie mehr so belastbar sein wie früher. Ich habe schon so vieles probiert und nichts hat mir geholfen. Und alles, wenn ich mich bewege, wird alles viel schlimmer. Das sind so Sätze, da werde ich als Trainerin unglaublich häufig mit konfrontiert. Und es macht mich traurig tatsächlich, wenn Menschen so über sich denken. Und ich sage immer, du redest super schlecht von dir im Grunde und du machst dir so viel Angst und Druck, was einfach unnötig sind. Aber diese Gedanken, die tauchen halt auf. Die blockieren einen, die hindern uns am Fortschritt. Das sind halt eben negative Glaubenssätze, die oftmals von den Leuten ja gar nicht wahrgenommen werden als diese, sondern das wird halt einfach mal im Raum gestellt und schon seit Jahren unter Umständen und es ist einem gar nicht bewusst, dass die überhaupt existieren und dass sie halt auch eine Auswirkung auf die Reha und auf das ganze Leben im Grunde halt einfach haben. Anne, vielleicht kannst du so ein bisschen mal erklären für den Zuhörer, was sind denn überhaupt Glaubenssätze? Wie entstehen sie? Warum sind die denn so verdammt stark, dass sie uns so einschränken unter Umständen?
Also Glaubenssätze sind innere Überzeugungen und auch Geschichten, die wir uns im Laufe des Lebens erzählen. Die meisten davon entstehen in den ersten 6 bis 7 Lebensjahren und finden unterbewusst statt. Also oftmals, wie du gerade gesagt hast, merken wir gar nicht, dass wir durch diese Glaubenssätze in unserem Alltag handeln. Und sie kommen aus dem Unterbewusstsein und also 80 bis 90% unserer Entscheidungen im Alltag treffen wir aus unserem Unterbewusstsein. Das heißt, sie wirken auch einfach sehr, sehr stark. Und man muss sich halt immer gewahr sein, dass Gedanken deine Gefühle beeinflussen und deine Gefühle dein Handeln. Das heißt also, wenn ich jetzt so einen Glaubenssatz habe, und ich glaube, der ist relativ präsent bei euch in eurer Schmerzbubble, um das mal so zu nennen, zum Beispiel dieser Glaubenssatz halt, ich kann eh nichts tun. Und die Frage ist dann halt, wenn ich diesen Glaubenssatz habe, ich kann eh nichts tun, wie fühle ich mich denn dabei? Ich werde mich wahrscheinlich machtlos fühlen. Und wie handle ich aus diesem Gefühl heraus? Also es werden ja bestimmt keine Entscheidungen entstehen, die da sehr powerful sind und mich ins Handeln bringen. Also sollte man halt wirklich darauf achten, was denke ich wirklich?
Absolut wichtig, ja. Ja, das ist wenigen Leuten bewusst, dass es eben nicht nur ein Satz ist, den man vielleicht im Kopf hat, sondern dass es halt Auswirkungen hat auf viele Situationen. Ne?
Ja.
Es gibt ja so ein, ja, es ist, ich, in meinen Augen so einen fatalen Teufelskreis. Man hat Schmerzen, man entwickelt eine Angst, man hat halt immer wieder diese negativen Gedanken. Ich kenne das so aus meiner Erfahrung. Ich hatte eine Kundin, also es passiert halt häufig, aber um jetzt mal so ein Beispiel halt rauszugreifen, ich hatte eine Kundin, die kam mit unteren Rückenschmerzen zu mir und sie wurde begleitet von so einer massiven Angst. Einfach, dass halt irgendwas Dramatisches dort los ist, dass da, obwohl MRTs gemacht wurde, halt irgendwas übersehen wurde, dass da gegebenenfalls vielleicht ein Tumor ist, der halt nicht erkannt wurde. Dann hat sie halt aus der Vergangenheit so eine Thematik Bandscheibenvorfall mitgebracht, der schon Jahre her war, natürlich ausgeheilt ist, alles gut ist, aber diese unterschwellige Angst, der Bandscheibenvorfall könnte zurück sein. Das ist ja das, was viele auch denken. Sie haben sich wieder einen neuen geholt oder der alte ist halt irgendwie nicht richtig ausgeheilt oder was auch immer, hat es halt so massiv stark gemacht, diese Angst. Dazu kam dann noch, dass sie ja unglücklicherweise mit so einem schlechten Wording konfrontiert wurde beim Arzt, beim Therapeut, bei dem sie in Behandlung war und die Reha halt auch nicht so super optimal lief, wo sie halt immer mal wieder gehört hat, ja, der Rücken ist halt nicht stabil, der Rücken ist kaputt, sie müssen halt irgendwas ändern in ihrem Leben, sie dürfen nicht mehr schwer heben. Ich meine, das kennen Rückenschmerzpatienten sowieso, dass da sehr vorsichtig oftmals rangegangen wird. Was natürlich dazu führt, dass so eine Bewegungsangst einfach auftaucht. Und was sich da bei ihr bemerkbar gemacht hat, ist, dass sie jeden Tag tatsächlich das auch probiert hat. Ist der Schmerz noch da? Das war die erste Maßnahme des Tages, zu prüfen, ist der Schmerz noch da? Ja, es fühlt sich noch genauso an. Sie hat sich immer selber im Grunde bestätigt, dass diese Thematik immer noch nicht behoben ist. Und das führte dazu, dass sie teilweise gar nicht mehr aus dem Haus gegangen ist, dass sie vermieden hat, auf Konzerte zu gehen, irgendwo, wo sie lange stehen musste, dass sie halt sich wirklich isoliert hat. Und das ist natürlich dramatisch. Also da müssen wir uns alle ganz groß auf die Fahne schreiben, dass wir aufpassen mit dem Wording einfach grundsätzlich, dass wir Menschen, die sowieso schon verunsichert haben, vielleicht aus ihrer Vorgeschichte, dass wir da nicht noch irgendwie zusätzlich irgendwelche Worte verwenden, die zusätzliche Ängste einfach schüren. Ich glaube, das kann auch jeder nochmal nachvollziehen, der da in so einer Spirale halt eben steckt. Aber vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, wo solche Sätze, ich bin kaputt, ich werde mich nie wieder so bewegen können wie früher, ich kann meine Sportart einfach nicht mehr ausüben, wo die herkommen einfach und warum man so unglaublich schnell denkt, dass das wahr ist.
Also es ist ja erstmal wichtig zu verstehen, von wem, also wir bemessen ja diesen Worten eine gewisse Bedeutung und die Frage ist halt, von wem kommen sie? Wenn das jetzt irgendein Otto-Normalverbraucher auf der Straße sagen würde, würden wir wahrscheinlich sagen, ja, von was hast du denn schon eine Ahnung? Wenn wir aber natürlich beim Arzt sitzen, bei dem wir vielleicht schon mehrere Jahre sind, uns also das ganze Vertrauen dem Arzt schenken und er sagt dann sowas wie, ja, das ist kaputt und suchen Sie sich eine neue Sportart, dann geben wir den Worten des Arztes so viel Bedeutung, dass viele dann halt schnell in so eine passive Handlung reinrutschen, in so eine, ja, auch Opferrolle und dann halt daran glauben. Also man muss halt selber quasi für sich abwägen, glaube ich jetzt daran oder glaube ich nicht daran. Und da hängt halt viel dran, ob man jetzt, ja, handlungsfähig ist und lösungsorientiert weitermacht oder halt sich dem Ganzen hingibt und sagt, ja, wenn mein Therapeut, mein Arzt oder wer auch immer das sagt, dann wird das schon so stimmen.
Ja, wenn Otto Normalverbraucher auf der Straße dir das sagt, du bist kaputt, dann würde man halt eben sagen, ist ja nicht so, ne? Wer bist du schon,
Ja.
dass du sowas behaupten kannst? Aber je angesehener auch der Beruf, ne, ob das jetzt ein Therapeut oder ein Arzt oder auch ein guter Trainer ist, je angesehener, desto mehr Bedeutung misst man dieser ganzen Sache bei. Und wenn schon
Genau.
ein Arzt das sagt, weißt du, dann ist natürlich, oh mein Gott, das ist. Ärzte sind ganz oben auf der Stufe, dann ist das schon schwierig für manch
Ja.
Angstpatienten.
Also ich möchte jetzt auch gar nicht den Arztberuf schlecht reden, um Gottes Willen. Aber die Frage ist halt auch, wie viel Zeit hat der Arzt überhaupt pro Patienten? Und das nimmt ja jährlich ab. Es ist ja immer weniger Zeit für den Patienten. Und da ist dann halt auch die Frage, wurde die richtige Diagnose gestellt? Ich glaube, ihr hattet im letzten Podcast auch das Thema oder eins der letzten Podcasts, wie aussagekräftig ist ein MRT-Bericht? Kann man dem wirklich Glauben schenken, was da jetzt zu sehen ist? Und
Absolut.
ja, also da spielen viele Faktoren rein. Es hat jetzt nichts unbedingt was mit dem Arzt, ob er gut oder schlechtes zu tun, sondern man sollte sich das Gesamtbild, also das Gesamtbild einfach mal betrachten.
Ja, kann man genauso auch auf Trainer beziehen, ne? Wenn du jahrelang irgendwie in einem guten Verhältnis gearbeitet hast mit deinem Trainer und dann fallen halt mal so beiläufig irgendwelche Sätze, die halt so ein bisschen stutzig machen. Dann ist es genau das Gleiche. Also je nachdem, wie so die Vertrauensbasis halt da ist, je mehr Vertrauen man hat, desto empfindlicher reagiert man natürlich auf solche Aussagen von diesen Personen. Ganz klar. Aber was passiert dann eigentlich so mental, wenn man selber so denkt, man ist kaputt oder der Körper ist nicht mehr stabil?
Naja, also ich sage immer, der Körper hört alles, was der Kopf sagt. Und wenn du halt selber denkst, ich bin kaputt, dann folgt der Körper. Und man sollte niemals unterschätzen, was halt nach diesen Worten ich bin kommt, weil das ist dann deine Idee, also damit identifizierst du dich. Und wenn du sagst, ich bin kaputt, dann wirst du auch so handeln, so fühlen, so denken. Ne? Dann, wie vor uns das Beispiel, du gehst nicht mehr auf Konzerte, weil du bist ja kaputt. Und das ist eine toxische Passivität, die das Ganze einfach nur noch verschlimmert. Also man sollte halt wirklich aufpassen, als was man sich identifiziert. Man könnte ja auch zum Beispiel sagen, es geht gerade nicht, aber ich versuche das und das, um wieder fit zu werden.
Absolut. Und ich finde, gerade bei Sportlern macht sich das relativ stark bemerkbar, dass man sich eben mit der Diagnose oft identifiziert. Man ist auf einmal nicht mehr Sportler, sondern man ist Patient. Und das macht halt unglaublich viel mit der Psyche des Menschen.
Ja,
Na,
das
jeder, der
spielte
da.
natürlich Angst auch eine große Rolle. Ne? Also
Definitiv.
Angst. Angst darf man jetzt auch nicht irgendwie als was ganz, ganz Schlimmes ansehen, sondern Angst ist halt so eins der ältesten Überlebensinstinkte und eine völlig natürliche Reaktion. Wenn unser Leben bedroht ist oder wenn wir halt Schmerz empfinden könnten, dann reagiert der Körper oder beziehungsweise der Kopf halt mit Angst. Und Angst ist aber leider auch was, was im Alltag passiert, nämlich wenn wir zum Beispiel aus der Komfortzone raus müssen. Und da will der Körper uns schützen und sagt halt, na, ich probiere halt lieber nicht was Neues aus, kontaktiere nicht einen anderen Arzt, Therapeut, Trainer, was auch immer. Und man bleibt dann halt lieber in diesem Bekannten, als irgendwas Unbekanntes auszuprobieren.
Und da
Ja.
hast du vorhin schon was ganz Interessantes angesprochen, nämlich diese Passivität, die entsteht dadurch. Weil wenn man sich verletzt, ich meine, was passiert ja im Grunde? Man verletzt sich, man geht zum Arzt, man lässt gegebenenfalls ein MRT machen. Wen das interessiert, zum Thema MRT, der hört gerne nochmal in unsere alte Podcast-Folge rein. Man bekommt halt eine Diagnose in der Regel. Na, so sollte es zumindest sein. Und man erwartet halt auch, dass man so einen Leitfaden an die Hand bekommt, was man halt tun kann. Wenn man das dann aber nicht bekommt oder vielleicht nur einfach auf Schonung irgendwie angespielt wird, dann vermeidet man eben Bewegung und man verharrt in so einer Passivität und man wartet im Grunde darauf, sei es jetzt, wir sprechen jetzt mal über Ärzte, dass halt auch der Arzt, dem man vertraut, dann vielleicht auch irgendwann grünes Licht gibt und man erst dann ja wieder tätig werden muss. Also man verharrt in dieser Bewegungsvermeidung, in dieser Passivität und kommt halt einfach null voran. Ich erlebe das relativ häufig, dass Leute zu mir kommen und sagen, wir haben schon alles probiert. Und ich erkenne mich da selber wieder aus meiner eigenen Schmerzthematik. Ich habe schon alles probiert. Wenn man dann mal so ein bisschen nachhorcht, ja, was genau hast du denn schon gemacht? Dann kommt dann eben, ich war bei Ärzten, ich habe ein MRT machen lassen, ich habe Spritzen bekommen, ich war danach zur Massage, ich war zur Triggerpunktbehandlung, ich war zur Akupunktur und was dann auch alles aufgezählt wird. Jeder, der so eine Thematik hat, wird jetzt sagen, ja, erkenne ich mich so ein bisschen wieder. Ne? Seid mal ganz ehrlich zu euch selbst. Und dann kann man halt schon mal in Frage stellen, okay, ist das jetzt was du wirklich gemacht hast? Oder ist es was jemand für dich gemacht hat? Also hast du wirklich Verantwortung für dich übernommen? Manche würden jetzt sagen, ja, ich war ja beim Arzt. Aber fragt euch mal ganz ehrlich, ist das eine Eigenverantwortung? Oder habt ihr euch einfach passiv irgendwo hinbegeben, wo ihr erwartet habt, dass jemand das Problem für euch löst? Weil so ist es in der Regel, dass man erstmal versucht, Jemand muss doch irgendwie eine Lösung haben für mich, bevor man in diese Aktivität kommt und da mal selber irgendwie handlungsfähig wird und vor allen Dingen bleibt. Es ist so eine Art Opferrolle. Vielleicht kannst du dazu noch mal so ein bisschen was sagen.
Ich finde, du hast es schon sehr gut zusammengefasst, weil diese Opferrolle ist ja wieder so, ich gebe Verantwortung ab, aber eigentlich ist es doch mein Körper, das verstehe ich mir nicht, es ist mein Körper, ich habe die Hauptverantwortung dafür. Und wenn ich mich passiv irgendwo hinbegebe, wie du das so schön gesagt hast, dann muss ich halt auch mal schauen, was bringt mir das denn jetzt? Wie lange habe ich jetzt die und die Methode denn probiert? Hat sie mich irgendein Stück vorangebracht? Und wenn das nicht der Fall ist, und dann sollte man halt mal sich hinterfragen, mache ich auch das Richtige? Und ganz ehrlich, man hat nie alles ausprobiert. Das geht gar nicht. Ja, und ich sage immer auch so, also wenn man jetzt also aktiv irgendeine aktive Behandlung, was auch immer es ist, macht, kann man doch auch, man ist doch selber dabei und kann dann selber direkt Feedback geben, ob das jetzt gut oder schlecht war, weil der Körper sagt dir alles sofort. Also
Absolut.
wie du es gesagt hast, Selbstverantwortung ist da einfach ein Game Changer und ein Schlüssel, finde ich auch.
Definitiv. Und es gibt ja auch noch so Fälle, da wird gar nicht, auch nicht mal die passive Maßnahme in Betracht gezogen, sondern man entwickelt irgendwie einen Schmerz und man traut sich gar nicht zum Arzt zu gehen, aus Angst, dass da vielleicht was Ernsteres sein könnte. Das ist noch viel schlimmer, weil einen die Angst ja dann nie loslässt. Das beeinflusst dein Leben ja brachial.
Und es lähmt einen ja noch mehr in seinem Handeln.
Ja, absolut. Warum fällt es so manchmal so schwer, in solchen Situationen so eine Eigenverantwortung zu übernehmen? Warum ist das so?
Es ist, sorry, wenn das jetzt knallhart ist, aber das ist der leichtere Weg zu sagen, hier bin ich, mach mich ganz. Es ist der leichtere Weg. Ich verstehe das ja auch ein Stück weit, weil man hat Schmerzen, das raubt unfassbar viel Energie, dem System, also dem Körper. Und da dann quasi noch die Energie aufbringen, sich vielleicht was anderes zu suchen und selber in Aktion zu kommen, das bedarf Energie, die ja wahrscheinlich schon hauptsächlich auf den Schmerz halt ausgeht. Und deswegen ist dann halt zu sagen, hier bin ich, mach mich ganz leichter. Aber wie gesagt, man sollte halt hinterfragen, ob es auch der richtige Weg ist.
Ja, zumal man, was man auch öfter hört, ne? Ich war jetzt an der Stelle, habe da eben irgendwie was gehört, was mir nicht so gefällt. Dann habe ich nochmal eine andere Stelle angelaufen und oftmals bewegt man sich halt immer nur in diesen hauptsächlich medizinischen Bereich und man hört unterschiedliche Diagnosen im schlimmsten Fall, was es ja noch viel schlimmer macht, weil dann weiß man es gar nicht mehr einzuordnen und wird halt total ratlos und hilflos. Und da ist es dann wirklich mal. Ja, mal wichtig, auch mal zu hinterfragen, was mache ich denn gerade? Behandle ich eigentlich jetzt gerade nur das Symptom oder möchte ich, dass mir jemand mit dem Symptom hilft oder möchte ich wirklich die Ursache dafür rausfinden und dann halt wirklich aktiv dran arbeiten?
Ja, absolut. Also, ja, Symptombehandlung, weiß man, kommt man nie weit.
Nee, ist aber tatsächlich ja eben der leichteste Weg, klar. Und deshalb wird er natürlich, und das verstehe ich auch, erstmal als erste Maßnahme in Erwägung gezogen.
Ja,
Wenn das halt
geht
zu
halt am
nichts führt,
schnellsten.
ja.
Genau, geht am schnellsten, ist aber oft nicht von langfristiger Dauer.
Kommen wir mal gleich dazu, was wir stattdessen tun können. Also wenn man jetzt einen Glaubenssatz hat und wir müssen irgendwie handeln, wie erkennt man denn erstmal überhaupt, dass man so einen Glaubenssatz hat? Und manchmal ist es ja so, man sagt das so daher und merkt gar nicht, dass das schon für einen komplett normal ist. Wie kann man sowas überhaupt erstmal erkennen?
Hast du zum besseren Verständnis, hast du mal so ein Paradebeispiel von einem Glaubenssatz, der dir öfters über den Weg läuft?
Zum Beispiel, das werde ich nie wieder so machen können wie früher.
Ja. Also die Frage ist erstmal, wenn du so einen Satz in deinem Kopf hast und den gar nicht wirklich mitkriegst, natürlich musst du dann erstmal den Fokus mental dahin schwenken, okay, ich möchte jetzt mal drauf aufpassen, was ich über mich und meinen Schmerz und mein Alltagsverhalten denke. Und dann solltest du dich halt fragen, du hast ja ein gewisses Ziel. Ich vermute mal, das Hauptziel wird sein, ich möchte schmerzfrei sein und wieder mein Leben so leben können wie vorher. Und die Frage ist jetzt, bringt mich dieser Satz, den ich da denke, bringt er mich meinem Ziel überhaupt näher? Und wenn ich merke, der bringt mich meinem Ziel nicht wirklich näher, dann kannst du Zweifel sehen. Also stimmt das wirklich? Stimmt das, dass das nie wieder so wird wie früher? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Und selbst wenn du 99% daran glaubst, aber 1% sagt, na ja, Eigentlich, nee, eigentlich nicht. Dann halte an diesen Zweifel fest, an diesen 1%, weil es stimmt ja nicht zu 100%.
Absolut. Kennst du so ein paar Tools noch, die so helfen, so aus so einer Angstspirale grundsätzlich rauszukommen?
Absolut. Also wie gesagt, hinterfrage das Ganze erstmal. Auch wichtig ist, dass du jetzt gegen deine Angst, und jeder hat ja Angst, dass es noch schlimmer wird und so weiter, dass du nicht in den Kampf gegen diese Angst gehst, sondern dass du halt dich quasi bedankst bei der Angst. Hey, ich merke, du möchtest mich beschützen, du möchtest mich ja quasi vor Situationen schützen, dass es noch schlimmer wird. Aber pass halt auch auf, dass diese Angst nicht so groß wird, dass du überhaupt nicht mehr handlungsfähig bist. Also, dass dich diese Angst komplett blockiert. Also da wirklich ein bisschen mehr Realität wieder einkehren lassen. Dadurch kommst du dann auch in so ein lösungsorientiertes Denken wieder rein. Wie habe ich wirklich alles probiert? Was könnte ich denn zum Beispiel noch tun? Dann, was wir gerade hatten, hinterfrage dich, stimmt es wirklich, was ich da denke? Egal, welcher Glaubenssatz das jetzt sein mag, also stimmt es wirklich? Und dass du natürlich auch deine Sprache veränderst, einmal dir gegenüber, ne? Und dass du so auch ja, wieder handlungsfähig wirst.
Da hast du gerade was Wichtiges angesprochen, weil wenn Kunden sowas zu mir sagen, die gehen unglaublich hart auch mit sich selbst ins Gericht. Und da denke ich auch ganz, ganz häufig, rede nicht so. Also rede nicht so mit dir selber. Der Körper hört irgendwie alles, ne? Von daher, diese Sprache gegenüber sich selbst ist ein Riesenthema.
Ja. Und dann natürlich hör auf deinen Körper, wie du es gerade gesagt hast, ne? Also die Körpersignale auch mal so, was möchte mir der Körper gerade sagen? Ist das jetzt was, wo er wirklich Alarm schlägt? Oder ist das was so, das kenne ich schon seit Wochen oder Monaten? Ist das jetzt eine Schonhaltung? Also diesen Schmerz quasi, also dieses Signal nicht mehr aus dieser Schmerzsicht zu sehen. Man hat ja dann schnell diese Schmerzbrille, sage ich mal, auf, sondern halt vielleicht wirklich mal als neutrale Rückmeldung wahrzunehmen.
Finde ich einen super wichtigen Punkt, weil ich sage immer so, der Körper ruft dich ja nur an und du gehst verdammt nochmal nicht ran. Also von daher hört einfach mal genau rein und da empfehle ich auch so immer super gerne, so ein Schmerztagebuch zu führen, dass man einfach auch mal sieht, ja, was habe ich denn vielleicht wirklich an dem Tag zuvor oder so anders gemacht, was gegebenenfalls so ein Trigger sein könnte, dass ich heute Schmerz stärker empfinde, als er vielleicht gestern war. Gibt es da irgendwas? Ich habe schon so häufig auch Kunden gehabt, die gesagt haben, ich habe definitiv nichts anders gemacht. Und wenn man dann so ein bisschen ins Training geht, dann kam dann raus, den Tag zuvor wurden halt hochhackige Schuhe getragen, was man sonst nicht gemacht hat. Also von daher dieses mal hinhören genau, nicht immer nur denken so, oh Gott, der Schmerz ist wieder da, sondern auch mal hinterfragen, warum ist er denn überhaupt da? Und wo wir dann nochmal auf diese Sprache nochmal zurückkommen, ich finde immer so ein gutes Beispiel ist, wenn Leute sagen, ich darf nie wieder joggen. Nach Achillessehnen-Thematiken oder so, ich darf nie wieder joggen, hat der Arzt mir beispielsweise gesagt. Das ist nicht selten tatsächlich, dass man damit konfrontiert wird, dass man einfach auch mal die innere Stimme ersetzt gegen, ich darf aktuell noch nicht joggen. Aber ich arbeite dran, ich taste mich da wieder ran, ich gehe Schritt für Schritt halt in die richtige Richtung, damit ich irgendwann wieder joggen gehen kann. Dass einfach diese Denke und diese Sprache gegenüber sich selber verändert wird, das ist enorm wichtig.
Ja, absolut.
Hast du vielleicht, um das ganze Thema abzuschließen, so ein paar Impulsfragen für Menschen, die in so einer Blockade stecken und da wie gelähmt sind von ihren Ängsten?
Absolut. Also es ist wie so ein kleiner Leitfaden, kann man sich das vorstellen. Und damit das vielleicht auch besser verständlich ist, würde ich jetzt gerne für die Zuhörer das so machen, dass ich dir quasi Fragen stelle, Andrea, und du antwortest jetzt mal als so Schmerzcoachy-Sicht.
Absolut.
Okay, so, also quasi Punkt 1 ist, dass man die Ängste sich erstmal sichtbar macht. Also was passiert da überhaupt? Da kann man sich sehr gut die Frage stellen, was wäre das Schlimmste, was passieren kann?
Ja, also da würde wahrscheinlich jeder Sportler sagen, ich kann meine Sportart nicht mehr ausführen oder man bleibt halt immer in dieser Schmerzspirale, kann halt irgendwann im Alter sich gar nicht mehr bewegen und eins kommt zum nächsten. Also diese Angst, dass einfach der Schmerz nie wieder verschwindet.
Ja.
Das ist
Okay,
tatsächlich
dann.
auch, das ist super präsent, wenn ich frage im Anamnesegespräch meine Kunden immer, da eine Angst irgendwo existiert, also ob sie irgendwelche Ängste mit einbringen. Und die Antwort ist immer ja. Es ist also, ich würde zu 99% sagen, ja, sie beschäftigen sich mit Ängsten, mit Angstthemen, und oft wird mir geantwortet, dass ich nie wieder diesen Schmerz loswerde. Also es ist schon ziemlich präsent, ja.
Ja, absolut. Also wenn man 24/7 mit dem Thema konfrontiert ist, natürlich entstehen da Ängste. Völlig natürliche Reaktion. Okay, jetzt gehen wir mal weiter in diese Handlungsoption. Also was kann ich denn jetzt tun? Das heißt, was kann ich tun, damit dieses Szenario, dass es für immer so bleibt, nicht eintritt?
Ja, da wird wahrscheinlich auch jeder sagen, na ja, ich suche mir Hilfe, ich hole Fachpersonal dazu. Und ja, obwohl man muss ja auch manchmal sagen, die People, die ich vorher erwähnt habe, es gibt ja auch noch diese, die Art Mensch, die dann halt gerne auch in ihrer Angst versinkt und nicht Kontakt zu Fachpersonal aufnimmt, sondern da so ängstlich ist, dass man eben diesen Schritt gar nicht geht und sich im schlimmsten Fall noch über Google informiert, welche Symptome halt zu welcher Diagnose passen könnten. Also ja, ich würde mal sagen, Fachpersonal hinzuziehen würde wahrscheinlich der größte Teil der Menschen mit Schmerzen halt antworten.
Ja, okay, dann schauen wir uns jetzt mal deine innere Haltung an. Also was könntest oder wie könntest du jetzt deine innere Überzeugung ändern zu diesem Thema?
Naja, in erster Linie denke ich mal, muss man erstmal aus dieser Opferhaltung halt rauskommen, ne? Dass man denkt, okay, ich bin ja dran, ich mache was, ich begebe mich in Hände, ich habe diesen Weg angefangen zu beschreiten, sage ich mal, und komme mal so nach und nach in die Eigenverantwortung. Dass man das nicht direkt von Anfang an da den richtigen Weg geht, ist, glaube ich, völlig normal. Ich bin damals auch von A nach B gerannt, aber man muss auch dazu sagen, man lernt auch immer mehr dazu. Ja, das kostet Geld unter Umständen und man wird vielleicht auch enttäuscht in der Art der Behandlung, weil man vielleicht zu viel erwartet in der Situation, aber man lernt ja auch relativ viel dazu und uns führt einen immer auf den richtigen Weg. Also wichtig ist, finde ich, mal umzudenken, dass ich nicht nur passiv handle, sondern oder passiv machen lasse, nicht nur eine Pille nehmen, die das Problem erstmal, die Symptome erstmal behebt, sondern halt da wirklich in die Aktivität kommen. Also wirklich da selber handeln und auch zu erkennen, dass man sich in diesem Muster befindet. Ich habe machen lassen und nicht ich habe gemacht.
Ja. Ja, und dann zum Schluss, was kann ich natürlich für die Zukunft mitnehmen? Das heißt, was würde passieren, wenn du jetzt nichts unternimmst?
Ja, wenn man nichts
Bleibt
unternimmt,
wahrscheinlich alles beim Alten.
bleibt absolut alles beim Alten. Es
So, und dann ist
verschlechtert halt
natürlich die.
einfach nur die Lebenssituation halt zukünftig, ne?
Ja. Und dann ist natürlich die Frage, was willst du jetzt als nächstes tun?
Ja. Ja, auf jeden Fall denke ich mal, mich umentscheiden und nicht nur die Symptome behandeln lassen, sondern halt wirklich mal nach Fachpersonal suchen, in welcher Art auch immer. Das können Ärzte, das können Trainer, das können Physiotherapeuten, Osteopathen, aber begebt euch in Hände von guten Fachleuten, wen das interessiert. Ich habe da letztens bei Instagram einen Post zugemacht, wie man einen guten Fachmann erkennt, auf was man achten sollte. Das schaut euch da gerne da nochmal diesen Post an. Ja, das ist, glaube ich, das A und O, dann auch wirklich mal umzudenken und zu sagen, ich muss an der Ursache arbeiten und nicht an den Symptomen und ich muss halt also Eigenverantwortung übernehmen. Ich sage immer, Eltern, die Kinder haben, die übernehmen ja auch die Verantwortung für Kinder. Ich möchte ja niemanden mit triggern, aber die Verantwortung für sich selber zu übernehmen und die nicht abzugeben in fremde Hände ausschließlich, sondern mitzuentscheiden, ist für mich enorm wichtig. Und das sollte halt jeder tun. Es gibt nur eine Gesundheit. Es ist unglaublich wichtig, sich darum selber zu kümmern.
Ja, und vor allem, wenn es dir selber nicht gut geht, wie willst du denn dann für deine Mitmenschen da sein?
Absolut. Wenn es einen einzigen Satz gäbe, den du aus den Köpfen streichen würdest bei den Menschen, welcher wäre das?
Ich kann das nicht. Das wäre
Ja.
ein Satz, den ich absolut streichen würde, weil für mich steht hinter, ich kann das nicht, steht für mich eigentlich dahinter, ich will das nicht. Also egal, ob aus Faulheit oder keine Priorität oder keine Zeit oder was auch immer, ich kann das nicht, ist ein Satz, der einfach eine faule Ausrede ist.
Ja, da sind die Prioritäten halt auch vielleicht einfach mal so ein bisschen falsch gelagert. Ne? Wenn es halt nicht wichtig genug ist, dann macht man es halt auch nicht. Also dieses, es ist immer
Und
sehr
dann,
leicht zu sagen, man kann es nicht.
ja, und dann sage ich aber auch immer, dann beschwer dich nicht. Also dann, es ist ja auch so, Menschen handeln immer dann, also Menschen handeln aus zwei Motivationsgründen heraus. Der erste ist, wenn quasi nach der Veränderung das Leben so schön ist, dass man sich darauf freut. Dass man sagt, okay, wenn ich das erreiche, richtig krass, freue ich mich drauf. Das wäre der perfekte Weg. Der Weg, der leider häufig genommen wird, ist der Weg, also die Motivation des Leidensdruck, des Leidensdruck. Also wenn quasi das Leiden so groß ist, dass man sagt, okay, ich halte es nicht mehr aus, ich muss jetzt was ändern. Das wird 90% der Menschen werden diesen Leidensdruck kennen, ist aber natürlich der unangenehmere Weg.
Absolut. Dann ist der Drops ja eh schon gelutscht. Ne? Es ist schon so schlimm, dass es halt nichts mehr geht.
Ja. Und viele, also wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass es ein Unfall ist. Ein Unfall kommt urplötzlich, aber viele Thematiken, und ich glaube, weiß ich nicht, Andrea, bestätige das jetzt oder leugne es, aber viele Thematiken sind doch auch bei dir, die schon hätten viel früher behandelt werden können, damit es eben nicht so schlimm wird, wie es jetzt ist.
Absolut. Definitiv.
Du
Super.
stehst an allererster Stelle.
So ist es.
Ist immer
Genau.
so. Ich frage die Leute ganz oft so, nenn mir mal deine, oder kann mal jeder zu Hause machen, geh mal im Kopf durch, wer deine drei Lieblingsmenschen sind. So, dann wird immer belegt, drei, okay, kann ich auch vier nehmen? Ja, nimm halt vier. Dann frage ich mal, war dein eigener Name dabei? Nee, da fängt es ja schon an.
Ja, absolut.
Ja.
Ja, super interessant. Also, wer da mehr Fragen hat, kontaktiert gerne die Anne. Anne, sag doch mal so ein bisschen was dazu, wo man dich findet, wie und wie man dann mit dir zusammenarbeiten kann.
Also auf jeden Fall findet man mich auf meiner Webseite annebenke.de und auf Instagram annebenke-happinesscoach und da einfach anschreiben. Und ich arbeite eins zu eins zusammen. Das heißt, nach einem Kennenlerngespräch, wenn das dann zwischen mir und meinem Coachie matcht und wir uns wohl beieinander fühlen, dann wird ausgelotet, was das Thema ist, wie ich weiterhelfen kann, ob ich weiterhelfen kann. Und dann geht's Vollgas eins zu eins zu einem glücklicheren Leben.
Klingt super. Fassen wir nochmal kurz zusammen heute. Also Gedanken haben grundsätzlich unglaublich viel Macht und Angst ist definitiv nachvollziehbar und auch sinnvoll, denn ja, das ist halt ein Überlebensinstinkt, der einfach da sein muss. Aber wenn man halt lange Zeit mit chronischen Schmerzen beispielsweise rumhühnert, sage ich mal, dann ist er vielleicht nicht immer der allerbeste Ratgeber. Also, ne? Von daher, ja, das Thema Selbstverantwortung ist ein Riesenthema. Das heißt nicht unbedingt, ich muss alles alleine machen, aber ich entscheide mit, wie es halt weitergeht. Also ich lasse nicht nur passiv machen, sondern entscheide bewusst, ich möchte was für meine Gesundheit tun und ich mache aktiv auch was. Na, ich glaube, so kann man es gut zusammenfassen. Anne, hast du sonst noch irgendwelche Sachen, die du nochmal abschließend nochmal sagen möchtest?
Mir fällt leider diese, ich sage dieses Zitat unfassbar gerne, nämlich mach dir Gedanken über deine Gedanken, aber ich kann mir nicht merken, von wem das war. Wir können es später unten noch in die Shownotes schreiben. Ich weiß es leider nicht mehr. Ein genialer Typ und es ist halt wirklich so. Also mit deinen Gedanken steht und fällt alles. Weil wie gesagt, aus deinen Gedanken heraus hast du Gefühle, aus deinen Gefühlen heraus triffst du Entscheidungen und diese Entscheidungen formen einfach dein Leben. Und ja. Beginn bei der Basis, bei den Gedanken.
Super Abschlussworte. Ich werde die Kontaktdaten von Anne mit in die Shownotes nehmen. Also wen es interessiert, schaut da gerne nach. Genau, dann würde ich sagen, ich bedanke mich ganz, ganz doll bei dir für das interessante Gespräch. Und ich möchte gerne, dass ihr alle 5 Sterne gebt und ob ihr der Anne auf Instagram schaut und lasst gerne ein Like da und hört auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder rein zu einem anderen Thema, dann auch wieder mit dem Jochen. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Vielen lieben Dank. Tschüss.